Da ging es ja so viel um Gesetz und so weiter und Opfer und es war ja heftig. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich empfunden, Herr, die Gemeinde braucht neben diesen ganzen Details eine große Linie, damit sie das nicht aus dem Blick verliert, weil die Bibel kann man ja aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Und auf einmal hat Gott mir diese Dinge so klar gemacht, dass die Geschichte Gottes mit der Menschheit vom ersten Buch der Bibel, von Genesis, vom ersten Mose an bis zum Buch der Offenbarung von einem Gott handelt. Und das ist der Knaller. Oder ich halte den Satz noch zurück und sage noch was anderes. Wenn man jemand lieb hat, dann möchte man dieser Person ziemlich nah sein. Stimmt es nicht? Wenn man jemand wertschätzt, möchte man der Person nah sein. Und wenn man größer wird und sich entscheiden kann, mit wem man zusammenziehen kann, dann möchte man mit dieser Person zusammen wohnen. Stimmt es nicht? So eng und so nah und so oft wie möglich zusammen sein. Und jetzt pass auf, und als mich diese Erkenntnis geflasht hat, da bin ich nicht selber, ihr kennt das ja alle, die ja länger dabei sind, auf einmal, du hast schon jahrelang die Bibel gelesen. Und auf einmal ist es, als ob jemand einen Vorhang wegzieht. Und du siehst auf einmal Dinge, und auf einmal siehst du Dinge, die connected miteinander sind. Und denkst, was ist denn das? Und auf einmal fiel es mir von Schuppen wie den Augen, Gott hat uns Menschen so lieb, dass er von Anfang an im Garten Eden, sein Vorgarten, mit den Menschen zusammen wohnen wollte. Wenn du morgen früh aufwachst, dann guckst du in den Spiegel und sagst, ich bin ein Mensch, mit dem Gott ewige Wohngemeinschaft haben will. Gott will für immer mit mir zusammen wohnen. Ist das cool? Ist das cool? Du stehst auf, wirst morgens wach, oh, wie sehe ich aus? Sondern ich bin eine Person, mit dem Gott in Ewigkeit zusammen wohnen möchte. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich es euch nur sage. Und diese Offenbarung traf mich so tief und dann habe ich sie durch die ganze Bibel entdeckt. Dann lesen wir mit dem Sündenfall. Der Mensch wollte das Perfekte, das Paradies noch verbessern. Und das machen wir Menschen ja oft. Wir versuchen, was perfekt ist, zu verbessern und dann verschlimmbessern wir. Stimmt's? Da kannst du erst etwas, was perfekt ist, nicht verbessern. Und danach sehen wir, der Mensch ist praktisch, läuft vor Gott weg. Und was sehen wir? Wir sehen einen Gott, der dann nicht arrogant sitzt. Jo, wird's eben nichts mit mir zu tun haben. Sondern wir sehen einen Gott, der dem Menschen die ganze Zeit hinterhergeht. Man geht nur jemandem hinterher, den man lieb hat. Stimmt's nicht? Sagt, hallo Mensch, ich bin da. Willst du nicht wieder zu mir kommen? Und immer wieder finden wir Menschen, die auf ihn hören. Es sind viele, die nicht auf ihn hören. Wir finden aber Menschen, so wie Noah, ja, oder dann Abraham, sie hören auf ihn, sie vertrauen ihm. Und dann finden wir immer wieder, dass Gott sich diesen Menschen offenbart. Und dann heißt es, weil es im Paradies ja so war, das war ja so herrlich. Und man drückt das ja immer aus mit diesem Begriff, die Bibel nennt das immer Herrlichkeit. Oh, und auch die Jünger dann später, wir sahen seine Herrlichkeit. Und Gott offenbart sich dann dem Abraham und seinen Kindern, Abraham, Isaak und Jakob, so wird der Gott ja auch genannt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das bedeutet übrigens, er ist der Gott von ganzen Generationen. Er ist nicht nur dein Gott. Wenn er dein Gott geworden ist, dann sagt er, er will deine Kinder, dein Geschlecht segnen bis in die tausendste Generation. Rechne mal aus, wenn die Leute im Schnitt, früher wurden sie noch älter, heute 70, 80, 90 werden. Rechne mal 1000 mal 80 oder 90. Wir wissen nicht, wie lange die Welt sich dreht, aber versteht ihr, dieser Segen soll so lange auf deinem Geschlecht bleiben. Das heißt wahrscheinlich, bis Jesus wiederkommt. Das ist so krass, ihr Lieben. Und dann erkennen wir, Abraham hat Begegnungen mit Gott. Und das ist an einer Stätte, die heißt sogar, da sind ja in Deutschland auch diese Stätten benannt von diesem mit dem diakonischen Werk, Bethel. Wir sagen, wir sprechen natürlich Bethel. Genau wie wir nicht Barabbas, Sohn des Vaters, sagen, sondern wir sagen Barabbas. Wenn jemand diese Geschichte da liest mit der Kreuze, ne, Barabbas. Wir sind total deutsch, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Barabbas. Barabbas, der Sohn des Vaters. Nur ganz kurze Zwischenschub, ne? Für die Wiederkunft, wenn der Herr kommt. Da ist der richtige Barabbas, der Sohn des Vaters, richtigen Vaters. Und beim Antichristen, ihr kennt das ja. Und da gibt es den Sohn des falschen Vaters, den Antichristen vom Teufel mit dem, ne? Sehr interessante Geschichte über die Wiederkunft. Da merkst du, in der Bibel sind immer so starke Prophetien und doppelte Ebenen und Dreifachebenen. Und hier merken wir, Bethel, Abraham baut einen Altar für den Herrn und irgendwann sein Enkel, Jakob, er ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Und da, wo sein Vater diesen Altar gebaut hat, da legt er sein Haupt nieder und dann legt er sein Haupt auf einen Stein. Und dann hat er in der Nacht eine Vision. Da ist eine Treppe zum Himmel und auf der Treppe gehen die Engel herauf und hernieder. Das heißt, er hat eine Offenbarung und dann wird er ja wach. Gott, ich wusste gar nicht, dass Gott hier wohnt. Das Haus Gottes, und da war schon sein Großvater und hatte eine Offenbarung und nennt diesen Ort Bethel, hier wohnt Gott. Nennt Abraham seinen Großvater schon so und er liegt dann da und er weiß das vielleicht gar nicht. Und dann hat er die Offenbarung, ja, hier ist das Haus Gottes, Bethel. Heftig, oder? Und so offenbart sich Gott immer wieder Menschen. Und wir wissen, dass die Nachkommen dann von Jakob, die 12 Stämme unter Josef, sie wurden dann später zu Sklaven in Ägypten. Letztens haben unsere Kinder mit dem Enkel erzählt, sie haben der Prinz von Ägypten gesehen, ein sehr guter, einer von den ersten guten animierten Filmen, die es gibt. Es gab ja irgendwann nicht mehr Zeichentricks, sondern diese animierten. Und der ist ja toll gemacht, wer den noch nicht kennt, der Prinz von Ägypten. Ich glaube, der ist gerade auf Prime, Amazon Prime, umsonst zu gucken. Als Empfehlung, ja. Der Prinz von Ägypten, richtig toll gemacht, diese ganze Geschichte von Mose und dem Auszug aus Ägypten. Und dann offenbart sich Gott ja dem Volk. Er offenbart sich Mose, er offenbart sich den Ältesten, die Herrlichkeit erscheint. Und dann sagt Gott, ich will aber nicht nur bei den Leitern wohnen und ihnen nahe sein. Und die haben ja damals gezeltet wie in so einem riesigen Camping. Das waren ja 2 Millionen Flüchtlinge. Und jetzt stelle ich die ganzen Zelte vor. Und Gott sagt, baut mein Zelt, die sogenannte Stiftshütte oder das Zeltheiligtum, baut es in die Mitte. Und wir haben uns das angeguckt und Gott hat, was für eine prophetische Offenbarung für uns, wo sein Volk jahrelang durch die Wüste wandern musste, Kämpfe im Alltag und so weiter. Gott war nicht fern, sondern Gott war inmitten ihres Lebens in der Wüste bei ihnen. Wow, was für eine Offenbarung für uns, stimmt's nicht? Egal durch welche Wüste du gehst, Gott ist immer bei dir. Hat Jesus gesagt, ich will euch nicht verlassen, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und dann merken wir, wo die Heilsgeschichte sich weiter offenbart in der Bibel, wo die Israeliten dann das verheißene Land einnehmen in Kanaan, was Gott schon Abraham versprochen hat, dass sie dann einen Tempel bauen. Da ist das Zelt nicht mehr notwendig. Und dann wird der Tempel gebaut. David kriegt diese Offenbarung, will schon machen, und der darf aber erst seinen Sohn alles bauen, diesen Tempel. Und wir lesen dann, dass in diesen Tempel die Herrlichkeit Gottes Einzug hielt. Gott hat da wirklich gewohnt, wie es in der Stiftshütte auch war, diese Wolken- und Feuersäule. Da war erkennbar die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes. Und dann haben wir, könnt ihr euch erinnern, das war, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal, wo wir das alles nochmal zusammengefasst haben mit den ganzen Landkarten. Wer war da? Könnt ihr euch an diese ganzen Karten erinnern? Die Assyrer und die Babylonier. Das war gut, dass wir da die Karten hatten. Ich will es nur nochmal ansprechen, bevor wir zum wichtigen Punkt heute kommen. Dann hatten wir uns angeguckt, weil die Nordstämme, das wurde ja geteilt, das Südreich und das Nordreich wurden geteilt. Und die 10 Stämme vom Nordreich wurden von den Assyrern weggeführt, 722 vor Christus. Und dann kam circa 120 Jahre später, kamen die Babylonier, die nächste Großmacht nach den Assyrern, sehr grausame, kriegerische Mächte. Dann kamen die Babylonier mit Nebukadnezar. Und da gab es eine dreifache Deportation der Juden, auch des Südreiches, wo ja Jerusalem war. Und weil die waren sich ja sicher, ja, das sind ja die abgefallenen Nordstämme, die haben so bisschen Samaria gehabt, die haben ja Götzen gehabt. Aber wir sind ja die Auserwählten. Wir haben ja den Tempel. Da wohnt ja Gott. Wir sind da, wo Bethel und wir sind da, wo das Haus Gottes ist, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Wir sind die Frommen, wir sind die Auserwählten, wir sind die Erlösten. Totale fromme Selbstbeweihräucherung. Uns wird nichts passieren. Wir werden nicht überfallen. Und was passierte? Und wenn wir da nachlesen, was sie gemacht haben, da stehen dann manche Texte, wo die Nackenhaare dir hochgehen. Sie haben schlimmere Sünden getrieben als die heidnischen Kanaaniter, die vor ihnen darin gelebt haben. Sie haben den Götzendienst schlimmer betrieben als die Völker vor ihnen. Sie haben ihre Kinder dem Moloch geopfert. Sie haben ihre erstgeborenen Kinder im Feueropfer lebendig verbrannt für Götzen. Das haben erst die Heiden gemacht, dann haben das die Juden auch gemacht. Und Gott hat gesagt, wenn ihr Götzendienst macht, dann werde ich euch aus dem verheißenen Land wieder herausführen. Das hat er angedroht durch Propheten. Ihr könnt das ja alles, es ist ja wirklich alles in Prophetien aufgeschrieben. Und dann ist das wirklich passiert. Das geschah 586 vor Christus, dann fingen die ersten Deportationen an. Erst wurde die Elite weggeführt, dann wurden die 10.000 besten Handwerker des Landes in der zweiten Deportation weggeführt. Ist ja klar, die Schmiede und alles, damit keine Kriegswaffen mehr produziert werden. Erst die Elite, dann die Handwerker und dann die größten Teile des Volkes in der dritten Deportation ab nach Babylon unter Nebukadnezar. Da wurde versucht, sie völlig auszumergeln, sie da zu integrieren. Und da habe ich euch ja gesagt, da gibt es ja dieses berühmte Lied von Bonnie M., By the Rivers of Babylon. Das ist ein Text aus der Bibel von den Leuten, die gefangen weggeführt wurden. Haben wir schon doch gesagt, irre, dass ein biblischer Text, was historisch passiert ist mit den deportierten Juden, dass das wochenlang Nummer 1 war. Also geht den Text nochmal durch. Das ist der Knaller, Leute. Und dann hat Gott aber vorher prophezeit, die Strafe wird nicht für ein Leben lang. Hat er auch gesagt, ne? Die Strafe, wenn ihr sündigt, dann wird das vielleicht bis in die dritte und vierte Generation gehen. Aber mein Segen wird bis in die tausendste Generation gehen. Nach 70 Jahren war die Strafe zu Ende und sie wurden nach Hause geführt. Und das war der Punkt, wo wir letztes Mal aufhörten und wo sie den Auftrag hatten, den Tempel neu zu bauen. Unter Esra und Zerubabel. Dann haben wir aber gelesen, oder beziehungsweise es gab nicht zu lesen, dass wie beim Salomonischen Tempel oder bei dem mobilen Worship Center, bei der Stiftshütte, es war nicht zu lesen in der Bibel, dass dort die Herrlichkeit einzog. Ist das euch aufgefallen? Du kannst alle Texte, die wir zur Verfügung haben in der Schrift, prüfen. Die Herrlichkeit Gottes zog in den zweiten Tempel nicht wieder ein. Wir fragen uns, was ist denn das? Und dann kommt das sogenannte, was Theologen nennen, die 400 Jahre, wo Gott schweigt. Und da haben sich schon die Israeliten gedacht und alle haben dann überlegt, wir wissen das ja heute besser, wir können zurückblicken, aber die wussten nicht, was jetzt kommt. Warum schweigt Gott? Warum gibt es keine Prophetie mehr? Sagt doch die Bibel, ne? Wo keine Vision ist, wo keine Weissagung ist, wo Gott nicht mehr durch Propheten redet, da wird das verwildert, das Volk. Und das sind die sogenannten 400 schweigsamen Jahre, dieser Graben, das kann man darstellen grafisch und so weiter, wo Gott die ganze Zeit durch Propheten und so weiter, durch Männer und Frauen Gottes sich offenbart. Und auf einmal 400 Jahre, wo Gott nichts mehr sagt. Und man könnte das deuten, hat Gott sein Volk verlassen? Und die fragten sich das, aber nein, er hat sie ja aus Gnade, er hat sie ja schon wieder zurückgeführt ins Land, ist doch schon Gnade. Aber warum schweigt er denn jetzt? Und ich kann euch eins sagen. Jetzt kommt das Großartige. Bisher war alles alter Bund. Und es ist so, als ob die ganze Schöpfung, die ganze Himmelswelt, alle Engel, alle unsichtbaren Mächte, selbst der Feind, als ob sie alle den Atem anhalten. Die sind ja Geistwesen. 400 ist für die kein Problem. Du kannst ein paar Sekunden. Wir können einen Test machen. Anderthalb Minuten, zwei. Diese super Taucher da. Was schaffen die? 3,5, 4 Minuten? Aber ihr versteht, was ich euch sagen will. Es ist, als ob die ganze unsichtbare Welt den Atem anhält. Was passiert jetzt? Hat er doch sein Volk verworfen? Was ist jetzt los? Und auf einmal, nach 400 Jahren der Schweigsamkeit, lesen wir in Johannes, und ich habe das auch nochmal aus einer anderen Übersetzung notiert, das fiel mir auf, weil diese Übersetzung, ich hatte irgendwie den Eindruck, ich soll es nicht nur für diese Texte da aus Schlachter oder Luther. Wir sind damit vertraut, aber ich habe auch noch eine moderne Variante. Ich lese erst diese für alte Christen total vertraut, dann lese ich mal die moderne Variante, ja? Also diese alte aus dem Schlachter, das ist ziemlich nah am Grundtext vom Griechischen. Da steht im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Hört sich sehr altmodisch an, ne? Für die Neueren unter uns. Wer älter ist, weiß sofort, was das meint. Klassischer Weihnachtsbotschaftstext. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Hört ihr das? Und wohnte unter uns. Und wir sahen, was denn? Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Okay, das war jetzt der Text für die alten Hasen. Jetzt kommt die, kannst du auf den Bible-Server gehen im Internet, Bible-Server, da kannst du Hoffnung für alle neue evangelistische, alle, die sprachlich angepasster sind. Ist mega cool. Leute, geht auf den Bible-Server im Internet. Da steht in der neuen Genfer Übersetzung, ich mache das jetzt immer bei Predigtvorbereitung, dass ich nochmal gucke, wie steht's denn da und da. Hey, die neue Genfer Übersetzung gibt es sehr gut verständlich wieder. Weil, wie kann man wissen, wenn man nicht lange dabei ist, dass Jesus das Wort genannt wird? Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Ja? Und dann erklärt sie, er, also Jesus, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Ziemlich gut übersetzt für heute, oder? Er, der Herr Jesus Christus, der das lebendige Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Der war hier, der war wirklich hier. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Hey, das ist gut übersetzt. Das versteht heute jeder. Das ist krass. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit von diesem Wort auf ganz bestimmte Begriffe lenken. Der Herr Jesus Christus, erstens, steht da, er wohnte unter uns. Er kam nicht, er wohnte hier. Und das ist doch unser Thema. Gott will bei den Menschen wohnen. Stimmt's? Das ist unser Thema. Und jetzt kommt Gott selbst in seinem Sohn auf diese Erde und es heißt, und da steht wörtlich im Griechen, du kannst es ganz wörtlich, wenn du es ganz wörtlich übersetzt, steht da, er zeltete unter uns. Er zeltete. Das heißt, er kam hier nur für circa 33 Jahre, das wissen wir heute ziemlich genau. Der hat seine Zelte aufgebaut und dann war es aber begrenzt, diese Zeit. Deshalb steht da nicht, er baute dann Haus für immer. Er zeltete unter uns. Ein zeitbegrenztes Wohnen unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Also, ihr Lieben, und wir denken da ganz klar auf die Anspielung des Zeltheiligtums in der Wüste. Er ist wieder bei seinem Volk, er wohnt, er zeltet unter ihnen. Und das heißt, er hat sein Volk nicht vergessen. Nichts 400 Jahre schweigen, da kommt nichts mehr. Jetzt kommt die absolute Gnadenhandlung. Der Himmel, alle haben den Atem angehalten. Bis dann die Engelheere kamen, das waren nicht diese Kleidchen, die Barockröckchen, diese nackten, also fast für Pädophile bedenklich, wie die Engel da manchmal dargestellt. Seid doch mal ehrlich, ich meine das ernsthaft, Leute. Das sind heftige Lichtgestalten, Geistwesen, Gottesdiener. Und sie kamen auf die Erde, haben sie gesagt, statt, sie hätten ja auch, es heißt ja, ein Engel hat gegen die Assyrer da, was waren das, 100.000 noch was geschlagen, versteht, was die für eine Macht haben. Von wegen Avengers und Superhelden. Ein Engel von Gott. Und dann heißt es, diese, da kam, ist ja auch einer seiner Namen im Deutschen, Herr Zebaoth, wörtlich Herr Sabaoth. Das ist der Herr der himmlischen Heerscharen. Wenn die dann aufgefahren werden, das ist wie bei Star Wars oder Herr der Ringe, Leute. Versteht ihr, wenn die dann, und dann kommt, das ist die Weihnachtsbotschaft. Und diese Kräfte und diese Mächte sagen dann, Friede auf Erden. Puh, haben wir nochmal Schwein gehabt, oder? Aber einer von denen, ne, versteht ihr, da hat ja gar kein Mensch eine Chance. Und die sprechen bei dieser Botschaft Friede auf der Erde. Der Himmel will Frieden machen. Wir müssen diese Botschaft mal verstehen. Gott will uns nicht bestrafen. Gott ist der, der mit uns zu tun haben will. Er geht uns nach und er sagt, der wohnte unter uns. Und da möchte ich eure Aufmerksamkeit auf einen weiteren Begriff lenken. Da steht, was die Jünger sagten, das wird ja vom Apostel Johannes geschrieben, der einer seiner engsten menschlichen Freunde und Jünger war. Da steht dieser Begriff, diese Formulierung, wir sahen seine Herrlichkeit. Nicht hören sagen, versteht ihr, Augenzeugenberichte. Wir sahen das, wir haben diese ganzen Sachen gehört, wir haben diese Wunder gesehen. Wir sind Augenzeugen von diesen herrlichen Dingen. Wir haben die Kranken geheilt gesehen. Wir haben gesehen, wie Leute von okkulten und dämonischen Flüchen frei geworden sind. Und diese Herrlichkeit war auf Jesus. Und es wird bei seiner Taufe berichtet. Bei seiner Taufe wird berichtet, dass der Himmel sich öffnet und dass der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus herabkam und dass der Satz zu hören war: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott bestätigt das, das ist der Messias. Die Herrlichkeit ist auf ihm und es gibt Augenzeugenberichte dafür. Und dann heißt es, zur Ergänzung noch, von dem ich argumentiere gerade mit Johannes, mit dem Apostel Johannes, von dem Johannesevangelium hier. Und der Petrus ist ja noch so ein Bekannter, ne? Das waren ja die Engsten, Johannes, Petrus. Und der Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, das fand ich so wichtig, das habe ich auch rausgeschrieben. Im zweiten Petrus, kannst du ranwerfen, wenn du willst, 2. Petrus 1, Verse 16 bis 18. Da schreibt der Petrus, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, also irgendwelchen Märchengeschichten, die sich jemand ausgedacht hat, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind, jetzt kommt dieser Begriff, Augenzeugen. Wir sind Augenzeugen. Wir können, wie vor Gericht brauchst du 2 Augenzeugen. Da sind 12 Jünger, da sind noch die 70 Jünger. Dann einmal heißt es von 500, die Jesus als Auferstandenen gesehen haben. Versteht ihr? Es gibt hunderte von Augenzeugen, die all diese Wunder und die Herrlichkeit von Jesus gesehen haben. Es sind keine Fabeln, es sind keine Legenden, das sind Augenzeugenberichte. Und das ist etwas, was man dann hören muss. Wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen, denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das war nicht nur bei der Taufe, sondern Petrus nimmt hier noch Bezug auf den Berg der Verklärung, wo er ist auch mit Johannes. Und da passierte das auch. Und diese Stimme, sagt er, hörten wir, nicht nur die hörten die Jünger auch, hörten wir vom Himmel ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und das ist wirklich ziemlich krass. Und die Bibelhasen unter uns, die sich da total auskennen, die wissen ja dann, dass seine Gewänder weiß wurden. Auf einmal war seine Herrlichkeit sichtbar. Und da erschienen ja 2 Personen. Alle Star Wars-Fans, Herzschlangen, jetzt höre ich immer wieder, scheint ja der Meister Yoda da. Und dann kennen wir alle aus Star Wars, aber wen interessiert diese Geschichte? Das sind erfundene Geschichten. Das ist real. Und da erscheint wer? Mose und Elia. Und hier ist Jesus. Merkt ihr was, wie sich etwas connectet? Alter und neuer Bund gehören zueinander. Es wird connected. Die größten Propheten des alten Bundes, Mose und Elia, sprechen sich mit dem größten Propheten und dem Sohn Gottes, Jesus, ab. Die Träger des alten Bundes, die Vertreter des alten Bundes und der Vertreter des neuen Bundes. Sie führen ein Gespräch. Petrus kriegt das mit, ist so geflasht. Oh, ist so herrlich hier, lass uns hier Hütten bauen. Hier wollen wir wohnen. Und dann sind sie traurig, als dann was erscheint. Auf einmal macht die Offenbarung, upp, und die beiden sind wieder weg. Und dann heißt es in dem Text, wir brauchen das nicht nachschlagen, weil ihr die Geschichte meistens doch kennt. Aber es steht in Matthäus 17, wer es nachlesen will. Matthäus Evangelium 17. Dann heißt es, da kommt diese Stimme nochmal. Nicht nur, dass mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sondern kommt auch auf wen sollen wir hören? Auf den sollt ihr hören. Auf Jesus sollen wir hören. Interessant, ne? Und die Botschaft von Maria, als Jesus dieses Wunder auf der Hochzeit gemacht hat. Interessant, Maria, es gibt so ein paar Sätze von Maria, die werden gar nicht beachtet. Und wenn die Katholiken Maria zu doll in den Himmel heben, dann sind wir Protestanten, die sie oft ein bisschen zu doll runterheben. Eine der Hauptsätze von Maria ist nämlich, was sie gesagt hat, was er euch sagt, also mein Sohn, was Jesus euch sagt, das tut. Interessant, oder? Was er euch sagt, das tut. Und die Stimme vom Himmel sagt dann, auf ihn, auf Jesus sollt ihr hören. Und dann sind plötzlich diese Vision, diese Offenbarung von Mose und Elia vom alten Bund sind weg. Und dann heißt es im Text, dann schließt dieser Bericht vom Berg ab mit diesem Satz. Und sie sahen niemanden als nur Jesus allein. Und das ist der Schlüssel heute, worum es geht. Jesus allein. Es geht nicht um das und das in der Schrift und das und dann muss ich noch das und das. Sie hört auf Jesus und sie sah nur Jesus allein. Das heißt, jetzt ist der neue Bund gekommen. Der Vater setzt allen prophetischen Bildern und Schatten und Gebäuden und Ritualen ein Ende, denn mit Jesus hat die Wirklichkeit dieser Schatten unseren Planeten betreten, ihr Lieben. Die Schatten sind zu Ende. Die Realität des Himmels, alles, was vorschattiert und vorher prophezeit war, kommt in Erfüllung in Jesus auf diese Erde. Das ist etwas, was wir kapieren müssen. Und jetzt kommt der Zusammenhang mit den Wohnungen Gottes. Aber was ist mit dem Tempel? Weil in der Zwischenzeit ist ja nicht nur der Tempel unter Esra und Zerubabel gebaut worden, sondern der ist ja dann auch wieder ein paar Jahrhunderte ein bisschen verfallen. Und das wird nicht berichtet, in der Bibel nicht. Das heißt, das hat Gott nicht in Auftrag gegeben. Aber wir wissen historisch, dass Herodes den Tempel vergrößert hat. Und er muss fast noch prächtiger als Salomos gewesen sein. Wer hat ihm den Auftrag dazu gegeben? Gott nicht. Wir lesen das nicht, wie Gott hat geschwiegen. Und wir wissen ja, dass Menschen etwas machen können zu Gottes Ehre und man kann Dinge zu seiner... Ich bin nicht toll. Ne, versteht ihr? Man kann Dinge zu seiner eigenen Ehre machen. Bei den anderen Tempeln hat Gott klar den Auftrag dazu gegeben. Bei diesem Werk haben wir eher den Eindruck, es ist wie bei dem Turmbau zu Babel. Wir werden uns einen Namen machen. Bis an den Himmel soll der reichen. Dieses Motiv, weil wir merken ja dann, als die Weisen kommen und es ist ein neu geborener König hier in Israel. Und was sagt Herodes? Sagt mir den Ort, wenn ihr ihn gefunden habt. Dann will ich auch hinkommen, diese heuchlerische Schlange, und will vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Was hat er vor? Jeder, der schon mal Geschichte gelesen hat, er wollte diesen Messias-König umbringen, weil er ihn als Konkurrenz gesehen hat. Und das ist oft in den ganzen Regimen dieser Welt. Die Leute haben Angst vor Jesus. Sie erkennen irgendwie, es ist der Herr aller Herren. Und immer wieder bei Christenverfolgung, das sind alles Regime, ob das der Kommunismus ist, jeder, der die Weltherrschaft will, hat Angst vor Jesus, weil wer das mal genau liest, der merkt, da geht es nicht nur um Baby Jesus und nette Märchengeschichten. Hier geht es darum, dass dieser Jesus, weil er Gott ist, die Anspruch auf die Weltherrschaft hat. Versteht ihr? Und deshalb sind alle politischen und religiösen Systeme, die Christen, wir müssen sie verfolgen, weil ihr Haupt, ihr Jesus da, der will die Weltherrschaft. Deshalb werden Christen verfolgt, um Jesu willen. Verfolgung um Jesu Christi willen. Aber jetzt ist Folgendes. Hier haben wir dieses religiöse System, die wurden damals Pharisäer genannt. Habt ihr schon mal von gehört, ne? Für die sich nicht so auskennen. Es gab damals zwei hauptreligiöse, es gibt noch ein paar kleine, die sind jetzt nicht wichtig, aber die hauptreligiösen Systeme, wie in Deutschland, katholisch, evangelisch, die hauptreligiösen Systeme der Zeit, wo Jesus auftrat, waren Pharisäer und Sadduzäer. Die Pharisäer waren die ultra-orthodoxen. Du machst irgendetwas falsch, da kriegst du sozusagen, wirst du gesteinigt. Versteht ihr? Radikal wie die Taliban. Radikal. Bis zur Steinigung, bis zum Tod. Und die andere Gruppierung, das waren die sogenannten Sadduzäer. Und wir würden heute dazu sagen, ja, das sind die totalen liberalen Theologen, die sagen, das soll die Bibel sein, ach, das ist doch alles Menschenwort, das sind alles Märchengeschichten, die glauben nicht an die Auferstehung. Hat es damals schon gegeben. Wenn Leute heute denken, totale extreme deutsche liberale Theologen oder so, das war, wir sind total hip und modern, waren die Sadduzäer schon. Salomo hat schon gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Gab damals schon total liberale Theologen zur Zeit von Jesus, die Sadduzäer und die ultraorthodoxen Pharisäer. Und das natürlich, die waren immer im Streit miteinander. Man müsste immer die Berichte darauf achten, wenn ihr die Evangelien lest. Die hatten immer zur Pharisäer und Sadduzäer, die waren immer im Streit miteinander. Und jetzt tritt Jesus auf. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, die Pharisäer. Dachten wir, und der Tempel ist ja wieder so herrlich, fast herrlicher als bei Salomo. Wir sind die Vertreter. Jerusalem ist die Stadt, wo Gott wohnt. Versteht ihr? Hier ist Gottes Haus. Und dann wurde ja geschworen. Es wurde nicht bei Gott geschworen, sondern es wurde geschworen beim Tempel wurde geschworen. Nicht bei Gott. Es ging denen nicht um Gott. Und dann wurde beim Gold des Tempels geschworen. Ihr merkt schon was, ne? Was für eine Kaste, was für eine Religion, was für ein System. Kohle. Und dann kommt Jesus und begegnet diesem System. Wir müssen diese ganze Begebenheit, und ich habe ja angefangen mit diesem Wort, Und das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann geht das Johannesevangelium weiter in Kapitel 2. Was für ein Zufall, ne? Ihr stimmt theologisch alle überein, nach Kapitel 1 kommt Kapitel 2. Stimmt's? Amen. Ihr seid völlig begeistert, Leute. Ihr müsst euch an den Stühlen festhalten, ich sehe das schon, um diese Botschaft zu empfangen. Johannes Kapitel 2, da lesen wir ab Vers 16, kannst du es ranwerfen? Johannes 2, Vers 16, weil da passiert etwas. Da heißt es, oder schon ab, kommen wir ein bisschen eher, das ist interessanter noch, ab Vers 14, da geht es nämlich los. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, also Geldwechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel, also wie so eine Peitsche, aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß ihre Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Eine andere Übersetzung sagt, zu einer Räuberhöhle. Heftig. Und seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht im Alten Testament, dass der Eifer um dein Haus, um deinen Tempel hat mich verzehrt. Da antworten die Juden und sprachen sie ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst, hier in unserem Heiligtum, in unserem Tempel hier aufräumen? Wer gibt dir die Autorität dazu? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht, und das kann man völlig falsch verstehen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Und der erklärende Satz kommt sofort hinterher. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Wow, bis dahin. Was passiert hier, Leute? Was passiert hier theologisch? Was passiert hier in der geistlichen Welt? In der geistlichen Welt ist Folgendes. Die wahre Gottesreligion mit Jahwe ist so erstarrt, es ging nicht mehr um Jahwe. Es ging nicht mehr um Gott, um die Beziehung zu Gott, sondern es ging um ein religiöses System mit Opfern und Geldmacherei, hat Jesus sehr, sehr ärgerlich wahrgenommen. Und wir kennen das ja auch aus unserem Land, ne? Tetzel und dann Luther, die Reformation und diese Irrlehre, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Das wurde Deutschen jahrhundertelang erzählt von der römischen Institution. Und die haben ihre Paläste gebaut, dass Leute sich so, ich muss Sündenvergebung kriegen und Ablassbriefe kaufen. Und die haben sich die Paläste gebaut und Gold. Wir, unsere Vorfahren haben das finanziert aus ganz Europa. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht eine Schande? Mit dem schlechten Gewissen von Menschen wurde das alles gebaut. Und kaum eine Institution hat so viel Land besitzt und ist so reich. Und Jesus, heute noch, das ist richtig, und Jesus tritt auf. Und diese Religion ist tot, versteht ihr? Weil er begegnet ihnen, und könnt ihr in Matthäus 23 nachlesen. Ihr seid Söhne des Teufels, sagt er wörtlich zu den Pharisäern. Ihr habt Menschengebote gemacht und damit Gottesgebote außer Kraft gesetzt. Und er sieht, als er in den Tempel kommt, diese ganzen Geschäftemacherei. Und indem er das umstürzt, sagt er, so könnt ihr Gott nicht gefallen. Es geht doch nicht um Geld und Gottopfer bringen, es geht um etwas ganz anderes. Denn wozu ist Jesus auf die Erde gekommen? Jesus wurde Mensch, um für uns zu sterben. Er ist das Opfer. Versteht ihr? Er ist das Opfer. Er hat nie gesündigt. Er nahm die Schuld der ganzen Menschheit auf sich. Es müssen keine Tiere mehr geopfert werden. Seid ihr froh heute Morgen? Ich habe euch das ja immer wieder gefragt. Seid ihr froh, dass ihr euer Ziegenbock, euer Lamm, eure Tauben heute Morgen nicht mitbringen müsst und ich, wir als Priester, wenn wir noch im alten Bund wären, ich hätte jetzt die Schürze hier. Seid ihr froh, dass wir das nicht machen müssen? Wer ist froh? Ich bin... Wie schön, dass hier heute Morgen kein Blut fließen muss. Stimmt's? Ich bin sehr froh darüber. Jesu Blut ist geflossen. Und da steht mit einem Hebräerbrief, mit einem Opfer hat er uns für immer gerecht gemacht und heilig gemacht. Und wir sind dadurch errettet. Ist irgendjemand begeistert? Ich bin begeistert. Ihr Lieben, was hier passiert? Weil wir verstehen das vielleicht. Und dazu muss ich noch etwas lesen. Hier passiert eine Konfrontation. Hier betritt nämlich jemand den Tempel. Früher hätte ich nur gesagt, ja, es ist ja klar, in Jesus ist Gott, hier betritt der Hausherr seinen Tempel, er ist ja Gottes Sohn. Er kann da aufräumen, er hat Autorität, aber er sagt ja dieses merkwürdige Wort, wo sie über, wir möchten ein Zeichen deiner Autorität. Wenn du irgendein Prophet bist, wenn du uns von Gott was zu sagen hast, dann gib jetzt ein Zeichen. Da gibt er dieses merkwürdige Wort zur Antwort. Brecht diesen Tempel ab und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und sie verstehen das so, er meint dieses riesige steinerne Gebäude. Was er hier macht, ist, er gibt eine Prophetie, er spricht. Und ihr wisst, dass im Neuen Testament, dass es wirklich diese theologische Lehre gibt. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das finden wir im Neuen Testament immer wieder. Dass Gott jetzt in uns wohnen will. Und er redet von seinem Körper. Und er prophezeit damit, ihr könnt mich gerne umbringen. Ihr könnt mir das irdische Leben nehmen. Nach 3 Tagen ist dieser Tempel wieder lebendig. Dann ist er wieder da. Und das gab mir zu denken, auf einmal wurde mir etwas klar. Ich dachte, hier betritt nicht mehr der Hausherr sein Haus, sondern, wenn ihr eine Bibel habt oder wirft es ran, geh mal in den Kolosserbrief des Paulus, in Kolosser 2. Kolosserbrief, Vers 2, Vers 9. Vers 10, da kümmern wir uns die nächste oder übernächste Predigt mal irgendwann drum, aber jetzt ist Vers 9 dran. Kolosserbrief, Vers 2, Vers 9. Da steht, und hier ist von Jesus Christus die Rede, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Diesen Satz muss man sich mehrfach auf der Zunge zergehen lassen. Es geht nicht, die sind zwar auch alle wichtig, es geht nicht um Abraham, es geht nicht um Mose, es geht nicht um Jakob. Es geht nicht um dieses, um geht nicht um Pi und es geht euch nicht um Po und es geht nicht um, ihr wisst, was ich sagen will. Du kannst dich so verzetteln in der Schrift und du verpasst das Zentrum der Schrift. Und das Zentrum der Schrift ist Jesus. Geht ihr mit mir konform? Wenn du die ganze Bibel kennengelernt hast, ich habe sie jetzt vielleicht 30, 40 Mal durchstudiert und durchgearbeitet und ich kann kein anderes Zentrum erkennen. Das ganze Zentrum der Schrift ist Jesus Christus. Und hier steht ein Satz. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Tempel seit Zerubabel war leer, da war die Herrlichkeit nicht mehr. Der Tempel, den dann Herodes noch größer gemacht hat, Riesenpomp, Gold und alles. Die Herrlichkeit war nicht mehr da, die Fülle der Gottheit wohnte nicht mehr im Tempel in Jerusalem. Wo wohnte sie denn? Hallo. 400 Jahre Schweigen. Jetzt kommt der lebendige Tempel. Der mobil, nochmal ein mobiler Tempel. War ja schon im Alten Testament. Jetzt kommt wieder ein mobiler Tempel. Und überall, wo Jesus hingeht, ist die Gegenwart Gottes. Versteht ihr? Weil die Juden das missbraucht haben. Sie haben gesagt, wir sperren diesen Gott ein. Das ist auch Rassismus, das ist religiöses Überhöhen. Wir sind das auserwählte Volk und alle anderen. Versteht ihr, was das bedeutet? Und wenn man so ist, dann wird man zu einem religiösen Funktionär. Und wir müssen aufpassen. Die Leute in den Kirchen müssen aufpassen, dass wir alle nicht tote Religion verwalten. Ihr Lieben, wir sind keine Kirchenfunktionäre. Wir sind lebendige Diener und Dienerinnen Gottes. Amen. Seid keine toten Kirchenfunktionäre, verwaltet nicht irgendeine Denomination, ihr verwaltet keine Organisation, ihr verwaltet nicht irgendein, das ist ja bei euch nur auch mit der Schule, aber andere haben tolle, ihr wisst, was ich sagen will. Andere bauen sich, wer weiß was, für Gemeindezentren. Und dann geben sie dabei an, oh, habt ihr schon gesehen, was wir für ein riesen Gemeindezentrum haben. Ich weiß, dass es diese Dinge gibt. Wisst ihr das auch? Das geht, da beweihräuchert man sich selbst und lenkt ab von dem wahren Herrn. Und was wir hier alles haben, wir haben so tollen Lobpreis und das ist alles so toll. Und es geht nicht mehr um die Mitte, es geht nicht mehr um das Zentrum. Und hier passiert Folgendes, sie verwalten das Gebäude und es ist längst von Gottes Gegenwart verlassen. Und hier kommt der wahre neue Tempel und sagt, mit Jesus betritt die Herrlichkeit Gottes wieder Jerusalem. Sie war Jahrhunderte nicht mehr da. Versteht ihr? Ihr müsst mal überlegen, was das theologisch bedeutet. Die war weg, die Herrlichkeit Gottes. Und die Juden haben schon, irgendwas stimmt nicht, Gott redet gar nicht mehr. aber Gott hat sie lieb. Er ist da und jetzt redet er massiv zu ihnen. Und die ganzen Vertreter dieser toten Religion sind seine Erzfeinde. Sie bekämpfen ihn bis zum Tod. Sie wollen ihn umbringen. Warum? Da ist der falsche Tempel und der ist leer. Der ist leer und jetzt kommt der richtige Tempel und der ist gefüllt mit der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes. Und ihr Lieben, ihr könnt das immer nachprüfen, was ich sage. Jesus hat, er war als Kind, hat er da mal übernachtet. Als Erwachsener hat Jesus nie in Jerusalem übernachtet. Er war aber Tag da und ist er wieder raus und hat in Bethanien übernachtet bei seinen Freunden. Das mit anderen Worten, Jerusalem ist von Gott verlassen. Das ist heftig, ihr Lieben. Die Wohnung Gottes ist jetzt in mir. Und wo ich wandle, da ist immer die Gegenwart Gottes. Er hat ja gesagt, seht, das Reich Gottes ist, tut Buße und glaubt, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wo war es denn? In Jesus. Überall, wo Jesus hinging, war seine Herrlichkeit, war das Reich Gottes. Er hat es wieder auf die Erde gebracht. Heftig, oder? Und die verwalteten eine tote Religion. Und dann erkennen wir noch etwas, das, das auch wirklich so krass ist, ihr Lieben, dass Jesus ihre ganzen Ansichten zutiefst erschüttert und sagt etwas, das sich wortwörtlich erfüllt hat. Wir lesen das nämlich dann in Matthäus 23 und Matthäus 24, auch Matthäus 23, Vers 38 steht, und da spricht er zu den Pharisäern, siehe, er redet vom Tempel, euer Haus wird euch verwüstet oder öde zurückgelassen werden. Was für ein Satz. Da spricht er über den Tempel in Jerusalem aus. Merkt ihr an der Formulierung etwas? Er sagt nicht mein Haus, mein Tempel. Jesus sagt euer Haus. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich habe mich von dieser toten Religion getrennt. Das ist nicht mehr meins. Euer Haus wird euch öde und verwüstet dagelassen werden. Und dann erklärt er eine Frage. Und die Jünger, das ist Kapitel 24, wenn ihr in Matthäus 24 geht, Vers 1 und 2, wo er dann die Endzeitprophetien macht, wo die Jünger ihm zeigen, guck mal her, dieser Tempel und wie herrlich alles ist. Und da gibt doch Jesus die Prophetie. Die Bibelkenner kennen sie alle. Du kannst es aber ranwerfen, wenn du es hast. Das ist Matthäus 24, ab Vers 1 und 2, wo die Jünger dann begeistert sind von dem Bau. Und dann sagt Jesus, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Wer kennt ihr diese Prophetie? Und es hat sich wortwörtlich erfüllt, 70 nach Christus. Das sind ja, Jesus wurde circa 33 Jahre alt. Das sind etwas weniger als 40 Jahre, wo der Feldherr Titus kam. Und dann wird berichtet, warum hat sich das wirklich wörtlich erfüllt? Die Kuppel war aus Gold vom Tempel. Und sie haben Feuer gelegt an den Tempel der Römer. Jerusalem wurde niedergebrannt. Die Juden wurden gekreuzigt. Es ist so ein schreckliches Gericht, weil sie ja gesagt haben, sein Blut komme über uns. Sie haben sich ja selbst verflucht. Gesagt über sich. Sie haben die ganze Geschichte der Juden. Sie haben, sein Blut komme über uns. Und zwar nicht zur Errettung. Das Blut Jesus ist ja zu unserer Sündenvergebung geflossen. Und sie sagen, wir sind schuldig an diesem Blut. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Guck dir die Geschichte der Juden an, über Jahrtausende. Es ist eine schreckliche Geschichte. Sie haben sich selbst verflucht. Und was dann passiert, als sie das Feuer gelegt hatten, dass das Gold schmolz und es rannte in alle Ritzen rein. Und die Legionäre und all die waren natürlich goldgeil. Der Mensch ändert sich nicht heute noch so. Sie haben alles Gold rausgekratzt und jeden Stein, die Prophetie hat sich wortlich erfüllt. Jeder Stein wurde abgeworfen. Nicht ein Stein auf dem Tempel über anderes geblieben. Wo die jetzt immer sind, die Juden, in die Klagemauer, die sogenannte, wird behauptet, es ist eine Stützmauer. In Wirklichkeit ist das eine Außenmauer von der Festung von den Römern. Da sind sich mittlerweile ganz viele im Klaren drüber, weil das war nicht eine Mauer des Tempels. Das war ein Außenring von dieser römischen Festung. Und die Juden wollen natürlich etwas haben und halten daran fest. In Wirklichkeit ist der Tempel völlig abgerissen. Und es hat sich wortwörtlich erfüllt. Dieser Tempel ist kaputt gegangen. Und deshalb, Gott unterstützt keine tote Religion. Die Botschaft an uns ist heute, wenn du in toter Religion bist, komm da raus. Amen. Tote Religion rettet dich nicht. Und du musst keine Opfer bringen. Hör zu, du musst kein Geld geben, damit Gott dich lieb hat. Du musst nicht irgendein, manche machen, haben so aus diesem schlechten Gewissen aus. Du musst einem schlechten Gewissen nicht heraus etwas tun. Gott ist kein Versicherungsverkäufer, er verkauft dir keine Police. Ja, weil wir immer so denken, wenn ich muss noch mehr gute Werke tun, dann habe ich mir den Himmel verdient. Niemand von uns könnte so viel gute Werke tun, dass er sich den Himmel verdient. Amen. Das kriegen wir nicht gebacken. Die Bibel sagt, Jesus hat nie gesündigt. Er ist das perfekte Opfer, hat alle unsere Vergehungen auf sich genommen. Und wenn wir an ihn glauben, rechnet Gott die Gerechtigkeit von Jesus uns zu. Ist das nicht der Hammer? Dann habe ich noch etwas gefunden, damit schließe ich, ihr Lieben. Finde ich so krass. Ich nenne euch nicht alle Bibelstellen, aber ich sag euch nur kurz, dieses fand ich so cool als Abschluss dann noch. Boah, Jesus ist, er wird in der Schrift folgendermaßen genannt. Jesus ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Die Bauleute, es waren diese Pharisäer, es waren diese ganzen, ne, die haben den verworfen, die Träger der alten Religion. Jesus wird genannt, er ist der Stolperstein, an dem Leute sich zerschellen können und in Stolpern kommen. Er wird genannt, er ist der Eckstein, er ist der Grundstein, er ist der Schlussstein, er ist der Fels, auf dem alles gebaut wird. Das heißt, Jesus Christus ist der Hauptstein, das Fundament und der lebendige Tempel, in dem die Herrlichkeit wohnt. Kümmer dich nicht um Dinge rechts, kümmer dich nicht um Dinge links. Es geht um Jesus Christus. Amen. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Lass uns mal aufstehen und dass wir das empfangen. Lass uns mal eine Minute einfach mal ganz still sein, dass du Gott jetzt bittest, Herr, was da wichtig war in dieser Botschaft, dass du das Nebensächliche vergisst, aber dass Gott dir das Wichtige jetzt in dein Herz einpflanzt. Herr, was für jeden Einzelnen wichtig war, pflanz es ein. Unvergesslich, eindrücklich, pflanz es ein ins Herz. Ich würde jetzt einfach zwei oder drei Schwestern und Brüder unter uns bitten, die davon berührt und bewegt sind, dass sie für alle zum Segen ein kurzes Gebet mit uns beten. Wenn du merkst, Gott hat dich irgendwie berührt, dann bete das doch laut und kurz und knackig und für alle auch. Ja, Jesus, ich bitte dich jetzt wirklich für jeden Einzelnen, dass jeder das einfach mit in den Alltag nimmt, was er braucht. Und deine Herrlichkeit, sie ist da. Sie kann uns erscheinen, Herr. Wir müssen keine Angst haben. Die Engel haben das gesagt, fürchtet euch nicht, als es um die Botschaft mit Jesus ging. Wir müssen uns nicht mehr vor Gott fürchten. Du willst dich mit uns versöhnen. Du willst in unserer Mitte wohnen. Du willst, dass wir in Ewigkeit Wohngemeinschaft mit dir haben. Danke, Herr, das ist der Hammer. Wir freuen uns darüber, dass du uns in Jesus würdig machst, Mitbewohner Gottes zu sein, Mitbewohner deiner Herrlichkeit zu sein. Und Herr, ich bitte dich für alle, die wir im Reich Gottes mitarbeiten, die in Leitungsfunktionen sind und die wir auch in Lehrdiensten sind und Leute anleiten. Herr, das ist so erschreckend mit den Pharisäern. Bitte lass uns keine Irrlehrer sein und Menschenverführer. Dass wir eine tote Religion pflegen und Leute auf irgendwelche Gebäude oder Nebensächlichkeiten hinweisen, dass sie ablenken mit Geld und mit Opfern und mit allem Pipapo, mit allem Brimborium, was da drum ist und gar nicht so wichtig ist. Es geht um Jesus Christus, den einzigen Weg zu Gott, der Himmel und Erde versöhnt hat, der den Vater mit den Menschen versöhnt hat. Das ist die Botschaft. Und daran wollen wir denken, wenn wir Weihnachten feiern. Jeder in irgendwie vielleicht seiner Tradition oder mit seinen Vorlieben. Und das ist alles okay. Da gibst du einem jeden von uns Freiheit. Aber Herr, lass uns doch das Zentrum bitte dieses Jahr auch nicht vergessen. Es geht um Jesus. Du bist Anfang und Ende und du bist die Mitte. Es dreht sich alles um dich. Wir danken dir für dein Wort.